Das Bekenntnis. Die Menschen sollen sich nicht mit einer allgemeinen Buße begnügen, sondern es ist eines jeden Menschen Pflicht, sich zu bemühen, seine besonderen Sünden im Besonderen zu bereuen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 15, Abschnitt 5. Einleitung. Es gibt eine Art von Buße, die im Grunde nichts bereut. Der Mann kniet jeden Abend an seinem Bett nieder und murmelt: Herr, vergib mir alle meine Sünden. Dann steht er auf, legt sich schlafen, und sein Gewissen ist so ungestört wie zuvor. Er hat nichts benannt, nichts betrauert, nichts verlassen. Sein Bekenntnis ist ein weitmaschiges Netz, durch das jeder Fisch hindurchschlüpft, ein allgemeines Eingeständnis allgemeiner Sündhaftigkeit, das niemals zu der besonderen Gestalt seiner besonderen Schuld hinabsteigt. Die Westminster-Väter richten sich in diesem fünften Abschnitt ihres Kapitels über die Buße mit einem einzigen Satz von kaum 30 Worten an genau diesen Mann. Er schneidet tiefer als manche Predigt. Der Satz hat die Kraft eines wohlgezielten Pfeils, weil er eine allgemeine Versuchung des gefallenen Herzens trifft. Die Sünde ist immer besonders, diese Lüge, zu dieser Stunde, gegenüber diesem Menschen, aus diesem Grund, aber unser Bekenntnis wäre lieber allgemein. Warum? Weil das Allgemeine sicher ist und das Besondere gefährlich. Zuzugeben, dass man ein Sünder ist, kostet nichts, jeder Mensch wird dem Satz beipflichten. Aber zu sagen, ich habe gestern Abend dieses Wort der Grausamkeit zu meiner Frau gesprochen, ich habe heute Morgen vor dem Frühstück diesen lüsternen Gedanken gehegt, ich habe meinem Nächsten diese Freundlichkeit verweigert, weil mich sein Erfolg ärgerte, das kostet den Stolz das Leben. Das allgemeine Bekenntnis erlaubt der Seele, Abstand von ihrer Schuld zu halten, sie zu betrachten wie ein Arzt eine Krankheit im Körper eines Fremden. Das besondere Bekenntnis bringt die Seele in unmittelbare, schmerzhafte Berührung mit dem, was sie hassen und verlassen muss. Und weil das Fleisch vor diesem Schmerz zurückschreckt, erzeugt es eine gefälschte Buße, die alle äußere Form des Echten hat und nichts von seinem Wesen. Die Väter erfanden keine neue Forderung. Sie stellten wieder her, was die Schrift von jeher gelehrt hatte und was jedes erwachte Gewissen instinktiv weiß, das wahre Buße Sünden benennt. Sie bekennt sie als die eigenen. Sie kehrt von ihnen um, eine nach der anderen, nicht bloß von der Abstraktion der Sündhaftigkeit, in der sie sich alle bequem in einen Nebel auflösen, der zu dicht zum Durchschauen und zu dünn zum Fühlen ist. Das Evangelium handelt nicht in Allgemeinheiten. Christus starb nicht für eine Abstraktion namens Sünde. Er starb für Sünden, besondere Übertretungen, begangen von besonderen Sündern an besonderen Tagen gegen besondere Gebote. Und die Buße, die einem solchen Evangelium antwortet, muss ebenso besonders sein, jede Wunde zu ihrem Ursprung zurückverfolgend und jede Sünde ans Licht zerrend, wo sie bekannt, verlassen und von dem Blut bedeckt werden kann, das von aller Sünde reinigt. Die biblischen Grundlagen. Das alttestamentliche Gesetz verlangte das besondere Bekenntnis als Bedingung der Sühnung. In den ersten Versen der levitischen Ordnung für das Sündopfer gebietet der Herr, wenn er sich nun in einem dieser Stücke verschuldet hat, so soll er bekennen, worin er gesündigt hat. Der Satzteil, worein er gesündigt hat, ist ein Hammerschlag wider die Allgemeinheit. Der Büßende dürfte nicht an den Altar treten und sagen, ich habe auf mancherlei Weise gesündigt, vergib, was es auch gewesen sein mag. Er war verpflichtet, die besondere Übertretung zu benennen, den Eid, den er vorschnell geschworen, das Unreine, das er berührt, den Nächsten, den er betrogen hatte. Das Bekenntnis war so besonders wie die Sünde, weil die Sünde so besonders war wie das Gebot, das sie gebrochen hatte. Das hebräische Verb für bekennen, Yada, ist von der Wurzel Jed gebildet, die Hand bedeutet, als sei das Bekenntnis der Akt, die Sünde vor Gott offen in der Hand zu halten, nicht länger verborgen. Der Sünder sollte die besondere Übertretung in die Hand nehmen, sie benennen und am Altar vor den Priester bringen. Ohne dieses besondere Bekenntnis nützte das Opfer nichts. Das Blut des Opfertieres war kein allgemeines Betäubungsmittel für ein allgemeines Unbehagen. Es war ein besonderes Heilmittel für ein besonderes Vergehen, und es verlangte eine besondere Anerkennung dieses Vergehens, um wirksam zu sein. Die Westminster-Väter bestanden nicht auf etwas Zusätzlichem zum Zeremonialgesetz, sie stellten wieder her, was das Zeremonialgesetz von jeher gelehrt hatte. Dasselbe Prinzip erscheint in den Bestimmungen des mosaischen Gesetzes zur Wiedergutmachung, wo der Herr befiehlt, so sollen sie nun ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und sollen das, worin sie sich versündigt haben, voll erstatten und noch den fünften Teil dazu geben und es dem geben, an dem sie sich versündigt haben. Das Bekenntnis benannte die Sünde, und die Wiedergutmachung machte sie ungeschehen, soweit menschliches Bemühen sie ungeschehen machen konnte. Die Summe war genau berechnet, der Hauptbetrag zuzüglich eines Fünftels. Es gab keinen Raum für ein allgemeines »Ich habe in meinen Geschäften Menschen Unrecht getan, vergib mir«. Der Mann, der genommen hatte, musste zurückgeben, was er genommen hatte, diese Summe, diesem Menschen, zu dieser Zeit. Die Besonderheit der Sünde verlangte eine Besonderheit der Busse, die bis ins Rechnungsbuch reichte. Als David nach der Affäre mit Bathsheba endlich sein Schweigen brach, war sein Bekenntnis alles andere als allgemein. Denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Der Psalm, der folgt, ist die detaillierteste Anatomie der Busse, die je geschrieben wurde. Er bekennt seine besondere Sünde in ihrem Ursprung, siehe, ich bin als Sünder geboren, in ihrem inneren Wesen, siehe, du hast Lust an der Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und in ihrem besonderen Heilmittel, entsündige mich mit Hysop, dass ich rein werde. Jede Bitte ist an die besondere Übertretung gebunden, die sie notwendig machte. Dies ist kein Mensch, der sich mit einer allgemeinen Busse begnügt. Dies ist ein Mensch, den seine besondere Sünde an den Rand des Verderbens gebracht hat und der den Gnadenthron nicht verlassen wird, bis diese besondere Sünde bekannt, vergeben und gereinigt ist. Dieselbe Besonderheit erscheint in ganz anderem Ton im 32. Psalm, wo David das Elend der ungebeichteten Sünde und die Erleichterung des besonderen Bekenntnisses beschreibt. Da ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Das Schweigen, das David brach, war ein Schweigen über eine besondere Übertretung. Er hatte nicht aufgehört zu beten. Er hatte nicht aufgehört, sich im Allgemeinen als Sünder zu bekennen. Aber er hatte das eine verborgen, worauf es ankam, und bis dieses eine benannt war, gab es keinen Frieden. Die Gebeine, die verschmachteten, der Saft, der vertrocknete, dies sind die körperlichen Löhne einer allgemeinen Busse, die eine besondere Sünde verbirgt. Die Erleichterung kam nicht von einem neuen Vorsatz, ein besserer Mensch zu sein, sondern von dem Akt des Benennens, ich bekannte dir meine Sünde. Diese Sünde. Diejenige, die er verborgen hatte. Als sie ans Licht gebracht wurde, folgte die Vergebung. Doch David wusste auch um die Grenzen seiner Selbsterkenntnis. Aus demselben Herzen, das so besonders beichtete, stieg der Seufzer auf, wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Das hebräische Wort Nistaroth, die verborgenen Dinge, bezeichnet Sünden, die selbst dem Sünder noch verborgen sind, die Fehler, die er noch nicht gesehen, die Übertretungen, die er noch nicht benannt hat. David bittet nicht, vergib mir meine verborgenen Sünden auf allgemeine Weise. Er bittet Gott, ihn von ihnen zu reinigen, sie auszureißen, sie sichtbar zu machen, damit sie bekannt und verlassen werden können. Das Gebet anerkennt, dass die besondere Busse ein fortgesetztes Bemühen ist, kein einmaliges Ereignis. Es gibt Sünden, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie begangen haben, Sünden, deren Besonderheit unserem Gewissen noch nicht aufgegangen ist. Der Psalmist bittet Gott, sie ans Licht zu bringen, damit das Werk der besonderen Busse in jeden verborgenen Winkel der Seele vorangetragen werde. Im Neuen Bund zieht der Apostel Paulus dieselbe Linie, wenn er die Gemeinde in Korinth zum rechten Gebrauch des Herrenmals anleitet. Denn wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Die Selbstbeurteilung, die er empfiehlt, ist kein allgemeines Eingeständnis der Fehlbarkeit. Sie ist eine Prüfung, ein Durchsieben, ein Aufspüren besonderer Sünden, die bekannt und verlassen werden müssen. Der Zusammenhang ist der Tisch des Herrn, wo Leib und Blut Christi vor den Kommunikanten gestellt werden. An diesen Tisch mit ungebeichteter besonderer Sünde heranzutreten bedeutet, sich das Gericht zu essen und zu trinken. Das Heilmittel ist nicht, fern zu bleiben, sondern sich selbst besonders zu richten, die besonderen Vergehen aufzuspüren, die zwischen der Seele und ihrem Heiland liegen, und sie zum Kreuz zu bringen, bevor man am Mahl teilnimmt. Kaum ein Abschnitt der Evangelien veranschaulicht die Frucht besonderer Buße lebendiger als die Bekehrung des Zachäus. Der oberste Zöllner von Jericho, ein Mann, der reich geworden war, indem er mehr eintrieb, als die Römer verlangten, und die Differenz einsteckte, stand vor dem Herrn und erklärte: Siehe, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Man beachte die Genauigkeit. Zachäus sagt nicht, wenn ich jemandem Unrecht getan habe, werde ich es wieder gut machen. Er hat bereits die Natur seiner Sünde erkannt, Geld durch falsche Anklage erpresst. Er kennt die besondere Gestalt seiner Übertretung, und seine Buße nimmt eine entsprechend besondere Gestalt an. Die Wiedergutmachung ist so genau, wie der Diebstahl es gewesen war. Dies ist kein Mensch, der sich mit einer allgemeinen Buße begnügt. Dies ist ein Mensch, dessen Buße Zähne hat, dessen Abkehr von der Sünde in den Münzen gemessen werden kann, die er den Händen zurückgibt, aus denen er sie nahm. Christus antwortete nicht: Deine allgemeine Reue ist ausreichend. Er sprach: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Das Heil kam zu dem Mann, der seine Sünden beim Namen nannte und ihre Früchte im Gehorsam rückgängig machte. Was die Westminster-Väter meinten. Die Väter schrieben diesen Satz vor dem Hintergrund mehrerer Irrtümer, die die allgemeine Buße zu einem bequemen Ersatz für das Echte gemacht hatten. Der erste Irrtum war die Praxis der mittelalterlichen Kirche, Absolution auf der Grundlage eines allgemeinen Bekenntnisses zu erteilen, ohne vom Büßenden zu verlangen, besondere Sünden zu benennen. Die berühmte Formel des Beichtstuhls: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und dir, Vater, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine übergroße Schuld, wurde in der Praxis oft ohne jede Gewissenserforschung hergesagt, ohne jeden Versuch, die besonderen Gedanken, Worte und Werke zu bezeichnen, für die Vergebung gesucht wurde. Die Allgemeinheit der Formel wurde zum Schutzschild, hinter dem das unbußfertige Herz sich verbergen konnte. Man konnte sich als Sünder bekennen, ohne je den besonderen Sünden ins Gesicht zu sehen, die das Bekenntnis notwendig machten. Die Wiederentdeckung der besonderen Buße durch die Reformation war eine Wiederentdeckung des biblischen Vorbildes, in dem das Bekenntnis so besonders ist wie die Übertretung, die es benennt. Der zweite Irrtum war die antinomistische Neigung, die im England der 1640er Jahre ebenso gegenwärtig war wie früher in Deutschland, alle Religion auf einen allgemeinen Glauben an Christus zu verkürzen, ohne eine entsprechende Abkehr von besonderen Sünden. Der Antinomist argumentierte mit einer Logik, die formal richtig, aber seelsorgerisch verheerend war: Da Christus für alle Sünden der Erwählten gestorben sei, bestehe für den Gläubigen keine Notwendigkeit, besondere Sünden zu bekennen oder zu bereuen. Dies zu tun, so sagte man, stelle die Genugsamkeit des Sühneopfers Christi in Frage. Die Antwort des Bekenntnisses ist einfach: Es ist eines jeden Menschen Pflicht, sich zu bemühen, seine besonderen Sünden im Besonderen zu bereuen. Das Wort Pflicht schließt die Tür zur antinomistischen Gleichgültigkeit. Die besondere Buße ist keine freiwillige Übung für die Skrupulösen. Sie ist die Verpflichtung jedes Menschen, gegründet nicht in seinen subjektiven Schuldgefühlen, sondern in dem objektiven Gebot Gottes. Ein drittes Anliegen, feiner als die ersten beiden, war der wachsende Einfluss eines philosophischen Universalismus, der besondere Sünden in die allgemeine Kategorie der menschlichen Unvollkommenheit auflöste. Das war der Geist jener Zeit, und es ist der Geist unserer Zeit geblieben. Männer und Frauen sind bereit, zuzugeben, dass sie fehlerhaft, gebrochen, unvollkommen sind. Sie sind weit weniger bereit zu sagen: Ich habe gestern um 4 Uhr nachmittags eine Lüge erzählt, ich habe einen lüsternen Gedanken gehegt, ich habe ein Wort der Grausamkeit gesprochen, das meine Frau verwundete und meinen Herrn entehrte. Das allgemeine Eingeständnis der Unvollkommenheit lässt das Gewissen ungestört. Das besondere Bekenntnis besonderer Sünden verwundet es, und die Wunde ist der Anfang der Heilung. Die Väter verstanden, dass die Seele immer vor dem Besonderen ins Allgemeine fliehen wird, weil das Allgemeine sicher und das Besondere gefährlich ist. Zu bekennen, ich bin ein Sünder, kostet wenig. Zu bekennen, ich habe diese Sünde begangen, auf diese Weise, gegen diesen Menschen, zu dieser Zeit, kostet den Stolz das Leben. Die Väter waren entschlossen, den Preis unvermeidlich zu machen, weil sie wussten, dass nur kostspielige Buße wahre Buße ist. Der Satz selbst belohnt jede Aufmerksamkeit. Der erste Teil ist negativ und absolut: Die Menschen sollen sich nicht mit einer allgemeinen Buße begnügen. Der zweite Teil ist positiv und eindringlich. Es ist eines jeden Menschen Pflicht, sich zu bemühen, seine besonderen Sünden im Besonderen zu bereuen. Das Wort sich zu bemühen ist mit Bedacht gewählt. Es verlangt nicht die Vollkommenheit der Ausführung. Die Väter waren Seelsorger, keine Perfektionisten. Sie wussten, dass kein Mensch in diesem Leben jede besondere Sünde mit gleicher Vollständigkeit bereut. Manche Sünden liegen zu tief, um sofort entdeckt zu werden. Manche sind so in das Gewebe der Persönlichkeit verwoben, dass ihre Entwirrung das Werk eines Lebens ist. Das Bemühen ist die Sache, die beständige Anstrengung, die Richtung des Willens, die Weigerung, sich mit Allgemeinheiten abzufinden. Der Mensch, der sich bemüht, im Besonderen Buße zu tun, ist der Mensch, der sein Gewissen erforscht, seine Sünden benennt, wie der Geist sie ans Licht bringt, sie bekennt und von ihnen umkehrt und es dann morgen wieder tut und übermorgen und den Tag danach, bis zu jenem Tag, an dem die besondere Buße in der Vollkommenheit der Herrlichkeit aufgehoben wird und es keine Sünden mehr zu bereuen gibt. Die Wiederholung, besondere Sünden im Besonderen, hämmert den Nagel ein. Die Väter waren keine Freunde sprachlicher Verzierung. Wenn sie ein Wort wiederholen, wollen sie, dass es gehört wird. Die Sünden sind besonders, weil jede Sünde eine besondere Verletzung eines besonderen Gebotes zu einem besonderen Zeitpunkt ist. Die Buße ist besonders, weil sie jede Sünde als einzelnen Akt der Auflehnung behandeln muss, statt sie alle in einem allgemeinen Dunst des Bedauerns aufzulösen. Das Wort im Besonderen bezieht sich ebenso sehr auf die Art und Weise der Buße wie auf ihren Gegenstand. Wir sollen nicht nur besondere Sünden bereuen, sondern auf besondere Weise, mit Bedacht, aufmerksam, mit wachem Verstand und bewegtem Herzen, nicht mechanisch oder aus Gewohnheit. Theologische Tiefe. Calvin ringt im dritten Buch der Institutio mit der Beziehung zwischen allgemeiner und besonderer Buße in seiner gewohnten Scharfsicht. Er beobachtet, dass die Heuchler mit einem allgemeinen Eingeständnis der Sündhaftigkeit zufrieden sind, weil ein allgemeines Eingeständnis nichts kostet und nichts verändert. Der Heuchler sagt, wir sind alle Sünder, und schließt sich damit einer so großen Schar an, dass seine eigene Schuld verdünnt erscheint. Der wahrhaft Büßende hingegen steigt zum Besonderen hinab. Er erforscht sein Leben nicht in der Masse, sondern im Einzelnen. Er bringt jede Sünde vor den Richterstuhl des Gewissens und dann vor den Gnadenthron. Calvins Punkt ist nicht, dass wir eine vollkommene Aufzählung jeder Sünde erreichen müssten, eine Aufgabe jenseits menschlichen Vermögens, sondern dass die Richtung der Buße auf die Besonderheit zugehen muss. Die Seele, die sich wahrhaft von der Sünde abwendet, wird sich von besonderen Sünden abwenden, eine nach der anderen, wie sie ans Licht gebracht werden. Calvin bemerkt auch den Zusammenhang zwischen besonderer Buße und der Ertötung der Sünde. Die Sünde wird nicht im Abstrakten getötet. Jede Sünde hat ihr eigenes Leben, ihre eigenen Anlässe, ihre eigenen Muster der Versuchung und ihre eigenen besonderen Heilmittel. Die Sünde im Allgemeinen zu ertöten bedeutet, gar nicht zu ertöten. Der Trinker muss seine Trunksucht ertöten, nicht die Sündhaftigkeit. Der Habsüchtige muss sein Zugreifen nach Reichtum ertöten. Die Gebete des wahrhaft Büßenden sind durch die besonderen Sünden geformt, gegen die er kämpft. Eine allgemeine Bitte um Heiligung, unbegleitet von besonderen Bitten gegen besondere Sünden, ist ein Gebet, das keine Antwort erwartet, weil es sich nicht die Mühe gemacht hat zu benennen, was es sucht. Watson wendet diesen Grundsatz in seiner Abhandlung über die Buße mit chirurgischer Genauigkeit an. Er fordert den Leser auf zu bedenken, was aus einem Menschen würde, der zu einem Arzt ginge und nur sagte, ich bin krank, ohne seine Krankheitszeichen zu beschreiben, ohne den Schmerz in seiner Seite oder das Fieber in seinem Kopf zu benennen. Der Arzt, so Watson, könnte für einen solchen Menschen nichts tun, weil das Bekenntnis zu allgemein war, um das Heilmittel zu leiten. So ist es mit der Seele. Zu sagen, ich bin ein Sünder, ohne die besondere Sünde zu benennen, bedeutet, zum großen Arzt zu kommen mit einer so vagen Klage, dass keine Heilung darauf ausgerichtet werden kann. Watson treibt den Punkt weiter, der Mensch, der nur in allgemeinen Wendungen beichtet, beichtet vielleicht die Sünden eines anderen, statt seiner eigenen. Ich bin ein Sünder. Gilt von jedem Menschen. Aber ich habe gelogen, ich habe begehrt, ich habe betrogen, dies sind meine Sünden, diejenigen, die ich begangen habe, diejenigen, für die ich Rechenschaft ablegen muss. Das allgemeine Bekenntnis erlaubt der Seele, Abstand von ihrer Schuld zu halten. Das besondere Bekenntnis bringt die Seele in unmittelbare Berührung mit dem, was sie hassen und verlassen muss. Watson fügt eine seelsorgerliche Beobachtung hinzu: Die Weigerung, im Besonderen Buße zu tun, ist oft ein Zeichen, dass der Sünder seine Sünde noch liebt. Er hält seine Buße allgemein, damit er seine Sünde besonders behalten kann. Solange die Sünde unbenannt bleibt, bleibt sie unangefochten. Sie zu benennen bedeutet, ihr ins Gesicht zu sehen, und ihr ins Gesicht zu sehen ist der erste Schritt, sie zu hassen. Der Mann, der seinen Zorn nicht beim Namen nennen will, ist ein Mann, der noch nicht beschlossen hat, ihn abzulegen. Die Frau, die von ihren Kämpfen spricht, aber niemals die Verleumdung benennt, die von ihren Lippen fließt, ist eine Frau, die Frieden mit ihrer Sünde gemacht hat unter dem Deckmantel frommer Allgemeinheiten. Wahre Buße lässt dies nicht zu. Sie besteht auf Namen, weil nur benannte Sünden bekannt und nur bekannte Sünden verlassen werden können. Turretin behandelt die Frage systematisch und fragt, ob die besondere Buße zum Heil notwendig sei. Seine Antwort ist sorgfältig eingegrenzt. Er lehrt nicht, dass eine vollkommene Aufzählung jeder Sünde erforderlich sei, eine Unmöglichkeit in diesem Leben, sondern dass der Büßende sich nicht mit einer allgemeinen Buße begnügen darf, die sich weigert, zum Besonderen hinabzusteigen. Das aufrichtige Bemühen, besondere Sünden zu bereuen, ist der Beweis, dass die Buße echt ist. Der Mensch, der sagt, Herr, ich bereue alle meine Sünden, sich aber keine Mühe gibt herauszufinden, was diese Sünden sind, sie zu benennen, über sie im Einzelnen zu trauern und sich besonders von ihnen abzuwenden, der tut überhaupt nicht Buße. Er vollführt eine religiöse Geste, die die Form der Buße ohne ihren Gehalt hat. Turretin gründet dies in der Natur der Sünde selbst, die Sünde existiert nicht im Abstrakten. Sie existiert in konkreten Taten, Worten und Gedanken. Eine Buße, die das Konkrete nicht anspricht, ist eine Buße, die die Sünde nicht anspricht. Hodge lenkt die Aufmerksamkeit auf das Wort, sich zu bemühen. Das Bekenntnis, so stellt er fest, verlangt nicht, dass jeder Mensch darin Erfolg hat, jede besondere Sünde vollständig zu bereuen. Das zu fordern hieße verlangen, was allein die Herrlichkeit erreichen kann. Aber es verlangt, dass jeder Mensch die Anstrengung unternimmt. Das Wort ist seelsorgerlich. Es anerkennt die Wirklichkeit der verbleibenden Sünde, die Schwierigkeit der Selbsterkenntnis, die Blindheit, die dem gefallenen Herzen anhaftet. Der Christ wird nicht alle seine besonderen Sünden auf einmal entdecken. Manche werden jahrelang verborgen bleiben. Manche werden nur durch Trübsal offenbar oder durch die ehrlichen Worte eines treuen Freundes oder durch das langsame Werk des Geistes, der den Spiegel des Wortes anwendet. Aber das Bemühen, die beständige, ernsthafte, betende Anstrengung, das eigene Herz zu kennen und zu bereuen, was man dort findet, ist keine Wahl. Es ist eines jeden Menschen Pflicht. Shaw liefert in seiner Auslegung des Bekenntnisses einen praktischen Prüfstein. Er fordert den Leser auf zu bedenken, ob seine Buße von denen, die ihm am nächsten stehen, als Buße erkannt würde. Wenn ein Mann behauptet, seine scharfe Zunge bereut zu haben, dann soll seine Frau bezeugen, ob die Zunge sich verändert hat. Wenn eine Frau behauptet, ihren Neid bereut zu haben, dann soll ihr Nachbar sagen, ob der Neid nachgelassen hat. Besondere Buße bringt besondere Früchte hervor, und diese Früchte sind für die sichtbar, die am nächsten leben. Schars Einsicht ist, dass die allgemeine Buße sich vollständig im Theater des Verstandes abspielen kann, wo es keine Zeugen und keine Rechenschaft gibt. Aber die besondere Buße bringt, gerade weil sie besondere Sünden benennt und sich auf besondere Weise von ihnen abwendet, eine Veränderung hervor, die andere sehen und bestätigen können. Der Ehemann, dessen Buße echt ist, wird anders mit seiner Frau sprechen. Der Kaufmann, dessen Buße echt ist, wird seine Geschäfte mit anderem missführen. Die Besonderheit der Buße verbirgt die Sichtbarkeit der Frucht. Abrakel schließlich stellt dem Leser die Frage, um die alle Theologie kreist, was nützt mir die Erkenntnis, dass ich im Besonderen Buße tun soll, wenn ich nicht weiß, ob meine Buße aufrichtig ist? Seine Antwort richtet den Angefochtenen auf. Die Aufrichtigkeit der Buße zeigt sich nicht an der Anzahl der Sünden, die ein Mensch aufzählen kann, sondern an der Richtung des Herzens. Ein Mensch, der seine Sünde hasst, der sie lassen will, der zu Gott um Hilfe schreit und sich nach einem heiligen Leben sehnt, der ist aufrichtig, auch wenn er nicht jede verborgene Sünde aufgespürt hat. Die Frage ist nicht, hast du jede einzelne Sünde vollständig besiegt? sondern kämpfst du gegen sie, und zwar nicht gegen die Sünde im Allgemeinen, sondern gegen diese besondere Regung des Neides, diese besondere Neigung zum Zorn, dieses besondere Muster der Habsucht? Ein Kind, das laufen lernt, fällt, aber es steht wieder auf und versucht es weiter. So ist die Busse des Christen, ein fortwährendes Aufstehen nach dem Fall, ein fortgesetzter Kampf gegen besondere Sünden. Abrakel warnt davor, die Aufrichtigkeit der Busse an der Heftigkeit der Gefühle zu messen. Mancher Büssende weint Ströme von Tränen, und sie sind nicht echt, mancher kann kaum weinen, und seine Busse ist tiefer als der Ozean. Nicht das Gefühl macht die Busse wahr, sondern der Wille, ein Wille, der die besondere Sünde beim Namen nennt und verwirft, auch wenn das Herz sie noch begehrt. Und er fügt eine Warnung hinzu, die den Abschnitt vor Missbrauch schützt. Die Lehre, dass die Busse besonders sein muss, ist kein Ruhekissen für den, der meint, die Busse sei eine einmalige Lebenswende, nach der die besondere Gewissenserforschung überflüssig werde. Die besondere Busse ist keine Feuerleiter, die man im Brandfall ausklappt und sonst im Keller verstauben lässt. Sie ist die Atemluft des wiedergeborenen Menschen, die tägliche Rückkehr zu Gott mit den besonderen Verfehlungen des Tages. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, prüfe deine Gebete auf die Anwesenheit oder Abwesenheit besonderen Bekennens. Die Sprache deiner privaten Gebete ist ein sicherer Anzeiger für den Stand deiner Busse. Wenn du Sünde bekennst, sagst du dann nur, Herr, vergib mir meine vielen Sünden, oder benennst du die besonderen Übertretungen des vergangenen Tages, der vergangenen Stunde, des vergangenen Augenblicks? Ein allgemeines Bekenntnis, das niemals zum Besonderen hinabsteigt, ist ein Bekenntnis, das dich noch nichts gekostet hat. Es ist die Sprache eines Menschen, der den Trost der Absolution ohne die Scham der Genauigkeit haben will. Beginne noch diesen Abend. Bevor du schläfst, geh den Tag durch, der zu Ende geht. Wo hast du ein Wort gesprochen, das verwundete? Wo hast du einen Gedanken gehegt, der verunreinigte? Wo hast du eine Pflicht versäumt, die deine Aufmerksamkeit forderte? Benenne diese Dinge vor Gott. Verstecke sie nicht hinter dem Schirm der Allgemeinheiten. Das besondere Bekenntnis wird schmerzhaft sein, aber der Schmerz ist der Schmerz der Heilung. Und der Friede, der folgt, der Friede von Sünden, die tatsächlich benannt, tatsächlich bekannt, tatsächlich vergeben sind, ist ein Friede, den die allgemeine Busse niemals geben kann. Zweitens, gebrauche die 10 Gebote als Spiegel zur besonderen Selbsterforschung. Die Väter und die Puritaner waren Meister dieser Übung, und sie lernten sie aus der Schrift. Das Gesetz ist das Werkzeug, das der Geist gebraucht, um von der Sünde zu überführen, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nimm jedes Gebot der Reihe nach. Das erste, hast du Gott mit ganzem Herzen geliebt, oder haben andere Lieben ihn von seinem rechtmäßigen Platz verdrängt? Benenne sie. Das dritte, hast du den Namen des Herrn missbraucht, nicht nur in lästerlicher Rede, sondern in sorgloser Anbetung, in Gebeten, die ohne Beteiligung des Herzens gesprochen wurden? Benenne die Gelegenheiten. Das fünfte, hast du deine Eltern geehrt, oder hast du mit Verachtung zu ihnen gesprochen, ihren Rat missachtet, ihre Autorität übel genommen? Benenne die Worte, das Schweigen, die Haltungen. Das siebente, hast du die Ehe gebrochen, wenn nicht im Leib, dann in der Einbildung, im wandernden Auge, im Hegen lüsterner Gedanken? Benenne die Augenblicke. Arbeite dich langsam durch den Dekalog, mit Bedacht, betend, und bitte den Geist, ans Licht zu bringen, was dein gefallenes Herz lieber verborgen hielte. Dies ist das Bemühen, das das Bekenntnis befiehlt. Es ist nicht an einem Tag getan, auch nicht in einem Jahr. Es ist die Arbeit eines Lebens. Aber es ist eines jeden Menschen Pflicht, und kein Mensch, der es versäumt, wird in der Gnade wachsen. Drittens, verwechsle die Entdeckung besonderer Sünden nicht mit dem Verlust der Heilsgewissheit. Eine verbreitete List des Feindes ist es, dem Gläubigen einzureden, der Anblick besonderer Sünden sei der Beweis, dass er niemals wahrhaft bekehrt war. Die Logik läuft so, wenn ich ein Kind Gottes bin, wie können solche Sünden noch in mir wohnen? Die Antwort, die die Schrift gibt, ist, dass gerade der Anblick dieser Sünden das Werk des Geistes ist, der von dem nimmt, was Christi ist, und es dem Gläubigen zeigt. Der unerlöste Mensch sieht seine besonderen Sünden nicht, weil er nicht nach ihnen sucht. Der Gläubige sieht sie, weil der Geist am Werk ist, sie an die Oberfläche zu bringen, damit sie bekannt und verlassen werden können. Die Entdeckung einer neuen Tiefe der Sünde ist kein Zeichen, dass du verloren bist. Sie ist ein Zeichen, dass der Geist sein Werk in dir noch nicht vollendet hat und dass er treu das freilegt, was gereinigt werden muss. Lass den Anblick besonderer Sünden dich nicht zur Verzweiflung treiben. Lass ihn dich zu Christus treiben, dessen Blut genugsam ist für die Sünden, die du gestern kanntest, und für die Sünden, die du morgen entdecken wirst. Viertens, pflege die Gewohnheit der rechtzeitigen, besonderen Buße. Die Versuchung, nachdem eine besondere Sünde begangen ist, besteht darin, das Bekenntnis aufzuschieben. Wir sagen uns, wir werden uns später darum kümmern, wenn die Umstände günstiger sind, wenn die Scham abgeklungen ist, wenn wir die seelische Kraft gesammelt haben, um richtig Buße zu tun. Aber aufgeschobene Buße ist gefährlich. Die Sünde, die nicht sofort bekannt wird, beginnt zu verhärten. Das Gewissen, das nicht rasch gereinigt wird, beginnt schwielig zu werden. Der Heilige Geist wird betrübt und das Empfinden seiner Gegenwart zieht sich zurück. David lernte dies in den Monaten zwischen seiner Sünde mit Bathsheba und Nathans Konfrontation. Jene Monate waren nicht neutral. Es waren Monate, in denen sein geistliches Leben verdorrte. Ahme ihn nicht in seinem Aufschub nach. Wenn der Geist dich von einer besonderen Sünde überführt, sei es ein im Zorn gesprochenes Wort, ein in Wohllust gehegter Gedanke oder eine willentlich versäumte Pflicht, bekenne sie sofort. Benenne sie. Trauere über sie. Wende dich von ihr ab. Und gehe dann voran in der Zuversicht, dass das Blut Christi sie gereinigt hat. Das rechtzeitige Bekenntnis besonderer Sünden hält kurze Rechnung mit Gott und bewahrt die Seele in einem Zustand des Friedens und der Wachsamkeit. Fünftens, lass die besondere Buße Frucht tragen in besonderer Wiedergutmachung, wo immer es möglich ist. Das Beispiel des Zachäus ist keine freiwillige Zusatzübung für die besonders Frommen. Es ist ein Vorbild für alle, die wahrhaft Buße getan haben. Wo eine besondere Sünde einen besonderen Menschen verletzt hat, ist die Buße, die nicht sucht, es wiedergutzumachen, soweit es in der Macht des Büßenden steht, eine Buße, die noch nicht bis zum Willen vorgedrungen ist. Das bedeutet nicht, dass jedes Unrecht ungeschehen gemacht werden kann, ein gesprochenes Wort kann nie ungesprochen gemacht werden, ein verratenes Vertrauen kann nie vollkommen wiederhergestellt werden. Aber die Richtung des Herzens muss auf Wiederherstellung gehen. Der Mann, der gestohlen hat, muss zurückgeben, was er nahm. Die Frau, die verleumdet hat, muss zu der gehen, die sie verwundete, und um Vergebung bitten. Das Kind, das einem Elternteil getrotzt hat, muss den Trotz eingestehen und um Verzeihung bitten. Die Buße, die in der Gebetskammer bleibt und niemals in das Haus des Nächsten geht, ist eine Buße, die noch nicht gelernt hat, was Umkehr bedeutet. Besondere Sünden verlangen besondere Früchte der Buße, und diese Früchte müssen, wo immer sie hervorgebracht werden können, hervorgebracht werden. Dies ist nicht die Lehre von der Errettung durch Werke. Es ist die Lehre, dass die Errettung, die allein aus Gnade durch den Glauben allein geschieht, Werke hervorbringt, und zu diesen Werken gehört das besondere Ungeschehen machen, soweit es möglich ist, des besonderen Schadens, den die besondere Sünde verursacht hat. Sechstens, blicke auf das Kreuz und lass das Kreuz deine Buße formen. Ein allgemeines Kreuz bringt nur eine allgemeine Buße hervor. Ein Kreuz, das als abstraktes Symbol der göttlichen Liebe betrachtet wird, ohne dass der Betrachter je fragt, für welche seiner besonderen Sünden Christus dort litt, wird ein Herz hervorbringen, das seine Sünden im Allgemeinen bedauert und keine im Besonderen lässt. Aber das Kreuz der Schrift ist kein allgemeines Kreuz. Der Herr Jesus trug nicht die Abstraktion der Sünde. Er trug die Lügen seines Volkes, jede einzelne, und die lüsternen Gedanken, jeden einzelnen, und die harten Worte, jedes einzelne. Er litt für die besondere Übertretung, die du gestern Abend begangen hast, und für die du heute Morgen begehen wirst. Wenn du dies begreifst, kannst du nicht länger im Allgemeinen bereuen. Du wirst die besondere Sünde anschauen, die das Blut des Sohnes Gottes gekostet hat, und du wirst sie beim Namen nennen, weil er sie beim Namen getragen hat. Die Buße, die am Fuß des Kreuzes geboren wird, ist immer besondere Buße. Das Kreuz zwingt das Herz, die Sünde so besonders zu sehen, wie Christus sie besonders getragen hat. Gebet. Heiliger und barmherziger Gott, der du die Herzen erforschest und die Nieren prüfest und vor dem kein Geschöpf verborgen ist, sondern alles ist nackt und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben, wir kommen vor dein Angesicht als solche, die gegen dich gesündigt haben, aufweisen, die zahlreicher sind, als wir zählen können, und besonderer, als wir bisher bekannt haben. Vergib uns die Jahre, in denen wir uns mit einer allgemeinen Buße begnügt haben, die uns nichts kostete, weil sie nichts benannte. Wir sprachen: Herr, erbarme dich über uns elende Sünder, und wir erhoben uns von unseren Knien unverändert, weil wir niemals eine einzige Sünde in das Licht deines Angesichts brachten. Wir haben die Sicherheit der Allgemeinheiten geliebt. Wir haben die Entblößung der Besonderheiten gefürchtet. Und damit haben wir deinen Geist betrübt und unser Wachstum in der Gnade verkümmert. Vergib, o Herr, unsere trägen Bekenntnisse und unsere feigen Bussen. Schenke uns den Geist der besonderen Busse. Erforsche uns, Gott, und erkenne unser Herz, prüfe uns und erkenne, wie wir es meinen, und sieh, ob wir auf bösem Wege sind, und leite uns auf dem ewigen Wege. Rufe unserem Gedächtnis die besonderen Sünden zurück, die wir in Vergessenheit begraben haben, die harten Worte, die wir gesprochen und entschuldigt haben, die lüsternen Gedanken, die wir gehegt und genährt haben, die Unehrlichkeiten, die wir begangen und zurechtgelegt haben, die Bitterkeiten, die wir gepflegt und gerechtfertigt haben. Lass keine von ihnen verborgen bleiben. Lass jede von ihnen vor dir benannt, vor dir betrauert und durch deine Gnade verlassen werden. Und wo unsere Sünden andere verwundet haben, schenke uns die Demut, besondere Wiedergutmachung zu leisten, besondere Versöhnung zu suchen, besondere Früchte zu tragen, die der Buße würdig sind. Lehre uns, dein heiliges Gesetz als Lampe zu gebrauchen, um die dunklen Ecken unserer eigenen Herzen zu durchsuchen. Lass die 10 Worte ein Spiegel sein, in dem wir nicht die allgemeinen Umrisse menschlicher Sündhaftigkeit sehen, sondern die besonderen Züge unserer eigenen Übertretungen. Und wenn der Anblick besonderer Sünden uns zu überwältigen droht, erhebe unsere Augen zum Kreuz, wo jede besondere Sünde jedes besonderen Sünders, der sich je zu Christus wandte, getragen wurde von dem Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Lass uns niemals an der Barmherzigkeit verzweifeln, denn das Blut, das David reinigte und Petrus und Zachäus und den Schächer am Kreuz, ist dasselbe Blut, das uns reinigt. Aber lass uns auch niemals die Barmherzigkeit voraussetzen, als wärest du ein Gott, der übersieht, was wir uns weigern zu benennen. Herr Jesus Christus, du allein bist die Genugtuung für unsere besonderen Sünden. In deinen Wunden ist unsere Heilung, in deinem Blut unsere Reinigung, in deiner Auferstehung unser Leben. Lass uns auf nichts anderem ruhen als auf dir, nicht auf der Tiefe unserer Reue, nicht auf der Vollständigkeit unserer Gewissenserforschung, nicht auf der Festigkeit unserer Vorsätze, sondern auf dir, der du unsere besonderen Sünden im Besonderen getragen hast, jede einzelne, und sie für immer hinweggetan hast. Wenn wir fallen, und wir fallen täglich, dann richte uns auf durch deinen Geist und führe uns zur besonderen Buße, die das Leben ist und nicht der Tod. Schenke uns die Gabe der täglichen, besonderen Busse. Lass uns jeden Abend vor dir stille werden und den Tag durchgehen, wie er vor deinem Angesicht gewesen ist. Zeige uns, wo wir gefehlt haben, und gib uns die Kraft, es zu bekennen und zu lassen. Bewahre uns vor der Bequemlichkeit eines allgemeinen Bekenntnisses, das alles sagt und nichts meint, das die Form der Frömmigkeit hat, aber ihre Kraft verleugnet. Bis zu jenem Tag, an dem die Buße sich in Anbetung verwandelt und die Sünde für immer vergangen ist, erhalte uns auf dem Weg der besonderen Buße. Lass uns Sünder sein, die ihre besonderen Sünden kennen und ihren besonderen Heiland lieben, die täglich Buße tun und täglich der Vergebung gewiss sind, die nichts in sich selbst suchen und alles in Christus finden. In seinem Namen beten wir. Amen.